Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, in den letzten drei Malen, wo ich hier gepredigt habe, haben wir uns mit der Thematik der Weisheit beschäftigt. Heute möchte ich dieses Thema abschließen. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, dass Weisheit, praktische Weisheit in unserem Alltag, besonders in diesen sehr sonderbaren Umständen, sehr schwierig zu verwirklichen ist. Mir scheint es so, dass es kaum dies in unserem schwierigen Alltag zu realisieren. Es ist so, als wenn diese Weisheit in der praktischen Leben uns ausweicht. Eine Wirklichkeit, die kaum zu erleben ist. Und ich habe vorhin gesagt, Weisheit ist nicht Klugheit, ist nicht Erfolg im Beruf, ist nicht, dass man Dinge erfindet, sondern die Bibel macht klar, es gibt zwei Arten von Weisheit. Eine Weisheit von dieser Welt, von diesem Weltsystem, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, um Gott völlig außer Betracht ist, keine Rolle spielt. Und es gibt die Weisheit, die von Gott kommt, wo Gott das Sagen hat. Und die Frage ist, ich weiß nicht, das wäre schön, wenn wir unsere eigene Erfahrung über diese Weisheit in unserem persönlichen Leben darüber reden können und wissen, wo du und wo ich stehe. Es ist so ähnlich wie in dem Buch Hiob. Eine Katastrophe schlägt zu in dem Leben von diesem Mann. Und er verliert alles, buchstäblich alles. Seine 10 Kinder auf einen Schlag, an einem Tag sind sie weg. Sein Besitz, dann seine Gesundheit, dann seine Freunde. Die Beziehung zu seiner Frau ist auch gestört. Und er sitzt draußen, geächtet, außerhalb der Gesellschaft, ein asozialer Mensch. Und seine Freunde kommen und versuchen, ihm zu helfen und scheitern dabei. Es ist so schwierig. Es ist sehr schwierig, Weisheit von Gott zu haben, Menschen in großer Not zu helfen. Und wir versagen auch. Sehr oft. Und Hiob in seiner Verzweiflung, in diesem Alleinsein, wo niemand hilft, auch Gott nicht, stellt die Frage über die Weisheit, woher sie kommt. Ich zitiere ein paar Verse aus Kapitel 28. Ich denke, das wäre sehr lehrreich für uns alle, wenn wir mal dieses Kapitel gemütlich zu Hause lesen und darüber nachdenken. Im 28. Kapitel, Vers 12, ich lese Auszüge davon, aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Kein Mensch erkennt ihren Wert, und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe sagt, in mir ist sie nicht. Und das Meer sagt, nicht bei mir. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo denn ist die Fundstätte der Einsicht? Verhüllt ist sie vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels. Ist sie verborgen. Der Abgrund und der Tod sagen, nur vom Hören sagen, haben wir mit unseren Ohren von ihr gehört. Und diese Frage, wie bekomme ich Weisheit in meinem persönlichen Leben für alle die Dinge, die mein Leben betreffen? Wie kann ich weise und verständig werden? Wie kann ich mit der Weisheit Gottes mein Leben bewältigen? Wie werde ich und du weise? Dazu lese ich die Worte des Herrn Jesus Christus aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich mit einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf dem Sand gebaut hat. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, echte Weisheit. Echte Weisheit bedeutet, Jesu Worte hören und sie tun, sie praktizieren. Nicht nach Laune, sondern in unserem Alltag Stunde für Stunde. Jesu Worte und hören und sie tun. Das ist Weisheit. Das ist, was uns halten wird. Durch die Zeit und auch vor der Ewigkeit. Jetzt drei Dinge. Ich versuche das hier, die Gedankengang von diesem Abschluss der Bergpredigt. Das ist der Abschluss von der Bergpredigt. Ich versuche den Gedankengang hier zu folgen, dieser Verse. Jesus sagt, frommes Gehabe nützt nicht. Erstens, frommes Gehabe nützt nichts. Zweitens, Jesu Worte hören und tun. Das ist Weisheit. Und dann drittens, Jesu Bevollmächtigung zu diesen Aussagen. Frommes Gehabe, sagt Jesus, nützt nichts. Höchstens kann sie uns betäuben, dass wir nicht mehr die Wahrheit, die Wirklichkeit über uns selbst erfahren. Wir sind Experten darin, uns selbst zu täuschen. Und diese Worte, liebe Freunde, sind erschreckend. Sind erschreckend nicht nur für den Nichtchristen, sondern für uns auch, die Christen sind und sehr engagiert sind. Und die predigen auch. Müssen sie zu Herzen nehmen. Der Fürst der Prediger, Charles Spurgeon, dessen Predigten über den Telegrafen nach USA, von England nach USA, jedes Mal nach seinen Predigten, wurden geschickt. Er war der Fürst der Prediger und er sagte sinngemäß, Herr Jesus, gib, ich sage es meinen Worten, gib, dass ich nicht groß predige und nachher bin ich selbst unbewährt. Gib, dass ich das bin, was du sagst und tue, was du geboten hast. Leere Worte nützen nichts. Es heißt hier, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Liebe Brüder und Schwestern, wir können sehr viel fromme Worte machen. Es ist genauso, wie wenn die Regierung sehr viel Papiergeld druckt, aber da ist kein Gegenwert, da ist eine Inflation. Leere, fromme Worte nützen nichts. Es ist so, dass Jesus vorher, unmittelbar in den Versen vorher, warnt vor den falschen Propheten und falschen Lehren. Wir wissen nicht, ob diese hier, die am Endgericht vor Jesus treten, ob sie davon, von diesen falschen Propheten erzeugt worden sind. Aber wir wissen sicher, 100%, dass falsche Lehre, falsche Christen, Pseudochristen erzeugt. Nur echtes Wort Gottes kann Christen machen. Falsche Lehre bewirkt falsche Frucht. Wir lesen in Vers 17 und 18 unmittelbar davor: So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Wir müssen wissen, dass unser Leben hat irgendwelche Werte, egal wer wir sind. Und die Frage ist, ob diese Werte in dem Wort Gottes, in dem ewigen Gottes begründet sind. Herr, Herr, sagen sie. Sie stehen hier vor dem Gericht. Es ist dem Menschen gesetzt, ein Tag zu sterben und danach das Gericht. Ich denke, das ist ein unangenehmes Thema für mich und für uns alle. Aber der Tag wird kommen, wo mein Leben offen steht vor dem Herrn Jesus Christus. Es gibt ein Gericht für die Christen. Es geht nicht um Errettung und Verlorenheit, sondern es geht darum, wie ich als Christ hier gelebt habe, ob ich belohnt werde oder keine Belohnung haben. Alles war für die Katz, weil das so egoistisch war. Herr, Herr, rufen Sie. Und das zeigt eine Leidenschaft für Jesus, eine Begeisterung für Jesus von Christus. Und das Wort Herr, Kyrios auf Griechisch, kann man und ist unterschiedlich im Neuen Testament verwendet. Man kann das nur als Höflichkeitsform, Herr so und so, entsprechend auf Englisch Sir. Man hat sie damals gebraucht für die Rabbiner und die Lehrer, Respekt vor ihnen. Aber die wirkliche Bedeutung, wer Jesus Christ, ist das, was Thomas, der Apostel, einer der zwölf, bekannte, als er vor den auferstandenen Jesus Christus sah und die Nägelmale in seine Hand sah. Er sagte, mein Herr und mein Gott. Das Wort Herr übrigens wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wird von Yahweh übersetzt meist. Jesus Christus ist zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist Immanuel, hebräisch bedeutet Gott mit uns. Er ist der Herr aller Herren, der Schöpfer und Erhalter des Universums. Und ein Christ erkennt ihn so. Alles andere ist zu wenig. Vielleicht ist man unterwegs. Gut. Aber Jesus Christus ist einzigartig. Er ist zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Und errettet zu werden, Christ zu werden, bedeutet, dass man sagt, Jesus ist Herr in diesem Sinne. Und Paulus sagt uns, dass niemand sagt, Jesus ist Herr, es sei denn durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist überzeugt uns Menschen, wer Jesus ist. Und Jesus sagt hier und fragt uns, ob er der Herr unseres Lebens ist, ob er das Sagen in unserem Leben hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben als Christ dein Leben ihm übergeben und sagst, Herr Jesus, du muss das Sagen in meinem Leben haben. Und das tut man nicht einmal, ich tue es immer jeden Tag, weil ich merke, wie ich daneben bin. Und das ist ein sündiger Mensch, der seine Gnade, seine Vergebung und seine Befreiung von der Macht der Sünde braucht. Und wir müssen darauf achten, was Jesus sagt. Jesus sagt, wer kommt in das Reich Gottes? Das Reich der Himmel ist das Reich Gottes. Das ist eine hebräische Art. Die Juden haben Angst davor, Gottes Namen zu missbrauchen. Deswegen verwendet Matthäus das Wort Himmel statt Gott. Und hier sagt, nur derjenige, der den Willen Gottes tut, kommt in das Reich Gottes. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Und ich möchte sagen, das ist nicht eine Bedingung, sondern die Folge, dass dieser Mensch Jesus Christus als Herrn in seinem Leben aufgenommen hat. Es ist eine Folge davon, dass dieser Mensch neu geschaffen ist, und obwohl er noch sündig ist und die Sünde in ihm wohnt, aber dieses neue Leben will Jesus lieben und seinen Willen tun. Und ein Christ ist traurig über seine Schuld, wenn er sich versündigt und wenn er gegen Gottes Gebot und Maßstäbe handelt. Und das ist die Frage an mich und dich, was Jesus stellt, welche Rolle spielt der Wille Gottes in meinem und deinem Leben? Kannst du unterscheiden zwischen Gottes Willen und deinem Willen? Leere, fromme Worte nützen nichts. Nicht jeder, der Herr, zu mir sagt, Jesus, kommt in das Reich Gottes, sondern wer den Willen meines Vaters in den Himmel tut. Und leere, fromme Werke nützen auch nichts. Das müssen wir verstehen. Das müssen wir kapieren, auf die Zunge zergehen lassen. Hören wir, was diese Leute sagen am Tag des Gerichts zu Jesus. Die sagen ihm, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Ist das nicht ein Beweis, dass jemand intakt mit Jesus Christus ist? Nein, sagt Jesus. Wie schnell sind wir beeindruckt heute, wenn Wunder geschehen, oder? Wir beurteilen nicht, wie das zu bewerten ist. Was sagt Gottes Wort dazu? Was sagst du? Was ist dein Kenntnisstand davon? Wie das zu beurteilen ist. Ich weiß nicht, wie das ankommt bei dir jetzt. Aber bei mir kommt das sehr ernst. Ich habe Angst, dass ich mich daran gewöhnt, frommes Gerede und frommes Getue und zu predigen. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor, wenn mein Christenleben eine Routine wird. Ich habe so viel Erfahrung. Jahrzehnte. Leere, fromme Werke sei es Wunderwerke, sei es, dass man böse Geister austreibt, sei es, dass man prophezeit, sind nichts, helfen nichts. Und zwar deswegen, weil diese Werke tote Werke sind. Du sagst, wieso tote Werke? Ganz einfach, weil diese Werke von toten, geistlich toten Menschen herrühren. Wir sind alle durch die Geburt geistlich tot. Wir werden geistlich tot geboren, keine Beziehung zu Gott. Und deswegen sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist der Anfang. Haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, gepredigt? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht Wunder getan? Im Namen Jesu. Alle diese Dinge sind kein Nachweis dafür, dass die Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott, intakt ist. Im Gegenteil, das kann durchaus anderen Ursprungs sein. Jesus sagt bei der endzeitlichen Rede, das Erste, was er sagt bei seiner Wiederkunft, wir sind 2000 Jahre näher zu der Wiederkunft Jesu. Er sagt zu seinen Jüngern, als sie fragen, wann und wie, die ersten Worte, was er sagt, seht zu, dass euch niemand verführt. Und dann sagt er, dann es werden falsche Christen und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und Paulus schreibt in dem 2. Thessaloniker Brief, dass wenn der Antichrist hier auf der Erde seinen Thron aufstellt, er wird kommen. Und wenn ich die Zeichen der Zeit einigermaßen in die richtige Richtung deute, meine ich, wir nähern uns diesem Tag. Und wenn dieser Antichrist kommt, das heißt, er kommt mit Zeichen und Wunder der Lüge und Machttaten, um die Leute, nicht weil sie unecht sind, diese Wunder, sondern weil sie die Menschen verführen in die Unwahrheit, in die Lüge. Und wir wissen, was der Apostel Paulus sagte über sein eigenen Werdegang als Apostel. Keiner konnte ihm das Wasser reichen von diesen anderen Aposteln. Er hat mehr als alle gearbeitet. Und er sagt Folgendes über sein Werk und sein Tun und seine geistliche Tätigkeit. Er sagt, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, ist das nicht gut? Natürlich ist es gut. Das fehlt uns so sehr. Ich bin oft sehr ungeduldig und schnippig. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Liebe Brüder und Schwestern, wir können als Christen nur Lärm machen und die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und er sagt, wenn ich prophetisch rede und alle Geheimnisse wüsste. Wie viele Fragen habe ich, hast du an die Heilige Schrift, an Gott? Warum das? Warum so? Das verstehe ich nicht. Und Paulus sagt, wenn ich alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben, wie hinken wir im Glauben? Merkst du das? Dass du im Glauben hängst, wenn Probleme kommen, wenn der Druck größer wird. Er sagt, wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe habe, so bin ich ein Nichts. Große Werke sind eine große Null ohne diese Beziehung der Liebe zu Jesus und zu unseren Mitgläubigen und Mitmenschen. Und nicht nur das, ich kann alles geben, ich kann opfern, Und er sagt, wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Leeres Gehabe, leere Worte, leere Werke, das können wir als Menschen tun und sind doch gar nichts. Und die haben den Eindruck bei den Menschen, ja, das ist großartig von Gott. Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit, Dämonen ausgetrieben und Wunder getan? Das ist ihr Ausweis. Und erstaunlich ist, was Jesus antwortet dazu in Vers 23, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ihr Gesetzlosen. Errettung hängt von einer persönlichen Kenntnis von Jesus Christus. Wer ihn kennt, persönliche Gemeinschaft mit ihm hat, der ist errettet. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Interessant, bevor Jesus gekreuzigt worden ist, verhaftet und gekreuzigt worden ist, hat er ein großartiges Gebet in Johannes 17 gebetet vor den Jüngern. Und er sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich allein, dem wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Jesus kennen ist ewiges Leben. Und das ist die Frage, liebe Brüder und Schwestern, wir ringen danach. Ich will ihn erkennen. Ich will ihn noch mehr erkennen, sagt Paulus, als ich bisher das erkannt. Das ist die Frage, ob und inwiefern, wie intim wir ihn kennen. Ist er eine Wirklichkeit für mich in meinem Alltag? Erstens, frommes Gehabe nützt nichts. Leere Worte, fromme Worte nützen nicht. Und leere, fromme Werke nützen nichts. Sie werden niemanden erretten. Dieses Gehabe, dieses fromme Gehabe betäubt uns, macht uns nicht weise, sondern töricht. Und jetzt die Frage, was macht uns weise? Jesu Worte hören und wirklich tun. Jesu Worte hören und tun. Jesus sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Wir müssen Jesu Worte hören. Wir müssen Gottes Wort hören. Wir müssen die Bibel lesen. Ich weiß nicht, was deine Gewohnheiten sind mit der Bibel. Bei vielen Menschen und Christen ist die Bibel wird ab und zu zugegriffen zu der Bibel. Ich weiß nicht, ob du merkst, Herr, ich dürste nach dir. Ich möchte dich erleben. So wie Paulus, wie David sagt, wie der Hirsch lechzt nach dir, so ich auch nach dir. Wir müssen wissen, ohne Jesu Worte, ohne das Wort Gottes, ohne die Bibel, können wir nicht weise werden. Absolut nicht. Wir bleiben töricht. Der Prophet Jeremia sagt, die Weisen werden beschämt. Siehe das Wort Gottes, das Wort Jahwes haben sie verworfen. Und was für eine Weisheit haben sie nun? Gottes Wort macht uns weise. Das sagen uns die Psalmisten. Psalm 19, ein Lob auf das Wort Gottes, sagt, das Gesetz, das ist nur eine Seite. Das Tora ist Unterweisung, die Unterweisung Gottes. Das Wort Gottes ist vollkommen, erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den einfältigen weise. Bezüglich geistlichen Dingen sind wir alle einfältig. Wir brauchen die ausdrückliche Führung, Erleuchtung des Heiligen Geistes, damit Jesus uns Wirklichkeit wird. Der Psalmist in Psalm 119 sagt, deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde. Das Bibellesen ist eine Folge davon, dass jemand Christ ist. Ein Christ möchte die Bibel lesen, auch wenn er Schwierigkeiten mit vielen Sachen hat. Er hat Hunger da. Der Nicht-Christ hat mit der Bibel nichts zu tun. Bevor ich Christ geworden bin, war die Bibel ein Buch, vielleicht ein respektiertes Buch, aber ich habe keine Beziehung dazu gehabt, habe nie drin gelesen. Das ist die Frage, inwiefern wir die Bibel, Umgang mit der Bibel haben, damit wir weise werden. Jesu Worte tun, was bedeutet das? Jetzt, ich will da negativ sagen, weise werden bedeutet, dass wir alles, was wir als Sünde erkannt haben, dass wir das abweisen. Nein, dazu sagen. Positiv. Positiv bedeutet, dass wir seine Gebote und Maßstäbe halten. Ich möchte mit den einfachsten Sachen anfangen. Ich weiß nicht, wie dein Alltag läuft, wie deine Ehe läuft, wie das in der Familie bei euch ist. Ich merke nur bei mir, wie oft ich versündige mich, lieblos bin zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Und das ist die Frage. Das ist schlimm genug, aber nicht das Schlimmste. Ob wir fähig sind, die Initiative zu nehmen und zu gehen zu dem Ehepartner, zu dem Kind, Kollege, Freund, egal wer das ist, oder hier in der Gemeinde. Und dass wir sagen, bitte vergib mir. Ich habe dich verletzt, ich habe gesündigt gegen dich. Ohne das haben wir eine Scheingemeinschaft miteinander. Wenn wir das tun, merken wir, wie diese Gemeinschaft wächst, wie wir einander lieb haben, wie wir nahe zu dem Herrn und zueinander kommen. Was mich beeindruckte, um Christ zu werden, das war zentral, weil ich dachte, sie sind alle Heuchler, die Christen, ist die Liebe, die ich erfahren habe auf dieser Freizeit, wo ich war. Ich konnte das nicht mehr leugnen. Und Jesus sagt, ich gebe euch, hier, die ihr seid, die Christen, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe Brüder und Schwestern, unsere Gemeinden müssen solche Gemeinden werden, wo die Menschen hereinkommen und merken, da ist hier eine liebvolle Atmosphäre. Und das bringt sie zurück, weil Liebe kaum existiert in dieser Welt. Echte Liebe. Nicht was, das, was man Liebe nennt. Und ich möchte das hier betonen, dass wir untereinander versöhnt sind und dass wir sofort die Gelegenheit ergreifen, wenn ich weiß, dass mein Bruder etwas und meine Schwester etwas gegen mich hat, dass ich hingehe und sage, bitte vergib mir. Ich habe Angst heute um die Lage der Christen und der christlichen Gemeinde, weil das Gewissen so stumpf geworden ist. Man merkt nicht, dass man sündigt. Man hat sich daran gewöhnt, an dieses Niveau und an diese Art zu leben. Es ist erstaunlich, in dieser Bergpredigt hat Jesus gesagt, es war in Galiläa, ganz oben im Norden. Er sagt, wenn du deine Gabe da bringst, das heißt, du gehst nach Jerusalem im Süden, 200 Kilometer südlich, und dann willst du hier deine enge Gemeinschaft mit Gott bezeugen und dann denkst, oh, 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 Bruder X, Schwester Y hat was gegen mich, weil ich sie verletzt habe. Es ist erstaunlich, was Jesus sagt. Er sagt, lass deine Gabe in Jerusalem, geh zurück nach Norden, nach Galiläa, 200 Kilometer, das ist damals, heute ist kein Problem. Und dann versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, dann kannst du zurückkommen. Liebe Brüder und Schwestern, ich sage das hier, ich denke, das ist ein Thema, das völlig untergeht bei uns Christen. Vielleicht, und ich hoffe, dass ich falsch bin. Aber ich denke es nicht. Vielleicht habt ihr nachher Gelegenheit, privat, untereinander, telefonisch, solche Sachen zu tun, wie Jesus sagt, dass wir uns versöhnen. Dass wir nicht weitermachen als Christen, unser Opfer machen, der wertlos ist, weil mein Leben ist nicht in Ordnung und mache weiter. Es ist so, dass die Krisen im Leben werden kommen. Sie werden zweifellos kommen. Jesus vergleicht denjenigen, der seine Worte hört und tut, mit einem klugen und weisen Mann, der fest fundiert ist auf dem Felsen, auf Jesus Christus und auf sein Wort. Und die Prüfungen werden kommen. Die Prüfungen, der Platzregen fiel, die Sonne, die Ströme kamen, die Winde wehten. Also so in Palästina ist es so, dass man sehr schnell eine Überflutung bekommen hat und trockene Bäche werden zu gewaltigen Flüsse werden, dass sie alles mitreißen. Wir leben in einer Welt, in einer sündigen Welt. Wir sind selber Sünder. Und die Welt, das ist ein politisches, wirtschaftliches, ökonomisches System, über den der Gegenspieler Gottes herrscht. Und wir werden Leid, Konflikte, Schmerz erfahren. Wir sind nicht im Paradies. Und da müssen wir lernen, in solchen Umständen, statt bitter zu werden, sondern dass wir zu Jesus kommen und ihm bitten, dass er uns treu macht. Und in diesen schwierigen Situationen, liebe Brüder und Schwestern, entsteht der christliche Charakter. Ohne Leid werden wir oberflächliche Christen bleiben. Das Leid zwingt uns zum Nachdenken, und dass wir uns an Jesus Christus orientieren. Und die endgültige Prüfung kommt, wenn wir vor Gott, wenn wir sterben oder vor Jesus Christus stehen. Und ich möchte sagen hier, was Mose sagt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir eines Tages vor Gott stehen müssen, vor Jesus Christus, damit wir weise werden. Das ist die Frage, inwiefern du und ich Jesus Christus kennen, ob seine Erkenntnis Auswirkungen in meinem Leben hat. Die beiden Häuser, von denen Jesus hier redet, sehen äußerlich gleich. Im guten Wetter gibt es keine Probleme. Aber wenn der Sturm kommt, wenn die Flut kommt, wenn die Winde wehen, wird der eine stürzen und der andere stehen bleiben, weil er auf dem Felsen, weil dieser Mann sein Haus so gebaut hat, dass er sich an Jesu Worte orientiert hat. Er hat sie gehört und er hat sie in seinem Leben getan. Das ist die Frage, ob wir weise sind, weise werden wollen, mehr weise werden wollen, oder ob wir töricht bleiben wollen. Frommes Gehabe nützt nichts, leeres Gerede nützt nichts. Weise sein bedeutet, Jesu Worte hören und sie tun. Und jetzt bedenken wir, die Bevollmächtigung Jesu. Es heißt im Vers 28 und 29, und es geschah, als Jesu diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Die einfachen Menschen, nicht die Theologen, die haben erkannt, dass Jesus der Messias ist, der gesalbte Gott. Er hat so gelebt und so gepredigt und so geredet und sich so benommen, dass sie wussten, hier ist jemand, dem wir trauen können. Er hat Vollmacht von Gott, er ist autorisiert. Jesus ist der einzige Mensch, der gestorben ist und auferstanden, um nicht mehr wieder zu sterben, der weiß, was los ist. Jesus ist einzigartig, niemand ist ihm gleich. Er ist vertrauenswürdig, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er ist derjenige, der weiß, wie das Leben bestehen kann. Und ich möchte fragen, was sind die Konsequenzen? Die Volksmenge hat seine Autorität erkannt, sie haben gestaunt über ihn, aber das ist zu wenig. Das wäre zu wenig für uns, das wäre zu wenig für die Volksmenge. Die Frage ist, ob diese Worte Jesu bei uns ankommen und Realität in meinem und deinem Leben werden. Lass uns alles, was unecht, was unwahrhaftig ist, ablegen. Lass uns Jesu Worte hören, lesen und tun in unserem Leben. Unser Leben auf ihn bauen, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Jesu Worte hören und tun und ihn so lieben, wie er uns bis zum Tod am Kreuz geliebt hat. Amen.